Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo Irene, ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich muss vielleicht ganz kurz vorweg mal so eine kleine Anekdote in den Raum stellen. Wir haben uns ja schon einige Male auf Events und Ähnlichem getroffen und immer wenn ich dich sehe, dann geht die Sonne auf. Das ist so krass. Ich finde, du bist so eine heftige, wie soll ich das beschreiben? So the life of the party, sage ich immer so gerne. Das fühle ich immer, wenn ich dich sehe. Und entsprechend finde ich das extrem toll, dass du heute in meinem Podcast bist und auch hier ein bisschen Sonne versprühen kannst. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, also ich fasse das immer gerne unter dem Begriff Unternehmerin zusammen. Dazu kommen noch so Tätigkeiten wie Beirätin, Hochschuldozentin und Speakerin. Mhm. Und neuerdings auch Buchautorin. Mhm. Wer hätte das gedacht?
Wow.
Genau. Und ich habe zwei Firmen. Einmal eine Marketingagentur. Wir haben uns auf das Thema Corporate Influencer Strategien fokussiert und Community Building. Also dass wir zeigen Unternehmen, wie sie ihre eigenen Mitarbeitenden zu Marken und Wertebotschaftern des Unternehmens machen.
Spannend.
Und versuchen halt tolle Netzwerke für die sowohl intern als auch extern aufzubauen. An sogenannten, ich liebe das immer so gern zu sagen, Raving Fans, die einfach die Produkte, Dienstleistungen, die Unternehmenskultur feiern.
Ja.
Und vor knapp 3 Jahren habe ich die Social Impact Initiative Joint Generations ins Leben gerufen. Mhm. Unser Credos-Programm, die Zukunft ist jung und alt und wir bauen analoge und digitale Brücken zwischen verschiedenen Generationen, um Altersdiskriminierung vorzubeugen und auch um die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Generationen, Altersgruppen zu fördern.
Wow, das ist Wahnsinn. Du hast total viele Themen im Prinzip direkt aufgemacht. Also Corporate Influencing, wir sprechen über generationsübergreifendes Arbeiten, über Altersdiversität. Das sind auch die Themen, die heute im Mittelpunkt stehen werden. Aber vorweg würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen persönlicher werden. Und zwar weiß ich ja, dass du, dass dein persönlicher Hintergrund, du bist als Tochter einer alleinerziehenden Mutter in Afrika groß geworden. Mhm. Und ich habe mich bei dir gefragt, inwiefern hat diese Erfahrung, dieses Großwerden, deine Sicht und dein Blick auf das Thema soziale Gerechtigkeit geprägt und eben auch auf die Arbeit, die du vielleicht heute ausübst.
Mhm, genau. Ja, also das war ja leider so, dass meine Mutter dann alleinerziehend wurde, als wir dann in Deutschland waren, was ja natürlich noch schwieriger ist. Ne? Muss ja vorstellen, eine Frau, die Sprache nicht spricht, allein auf sich gestellt mit Kindern. Mhm. Du, ich sag immer, vielleicht ist es auch gut so, dass es alles so gekommen ist, wie es war, weil sonst wäre ich ja nicht, würde ich vielleicht nicht mit dir hier im Podcast sitzen, mit dir sprechen. Ja, ja. Sonst hätten wir nicht diese erste Frage.
Ja, stimmt.
Glaub, das macht ja auch meine Geschichte irgendwie aus und wichtig ist einfach, ne, egal was passiert, dass man sich nicht als Opfer sieht, ne, dass man einfach sagt, das ist mein Lebensweg, der prägt mich und dass ich vielleicht gerade deswegen so bin, wie ich jetzt heute bin und nicht trotz dessen.
Glaubst du an Schicksal?
Teils, teils. Aber ich glaube auch nicht, dass es unbedingt so Zufälle gibt. Ne? Also irgendwas...
irgendwas zwischendrin.
Auch, ja, irgendwas dazwischen. Ne? Ja, so teils, teils. Man kann auch sein Glück in die Hand nehmen, aber man muss auch irgendwie manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Ja, total spannend. Dankeschön. Hast du schon mal selber Erfahrungen im Hinblick auf das Thema Generationsvielfalt gemacht? Also vielleicht auch bewusst zum Thema Altersdiversität, denn das ist ja auch so der Kern deines Buches, worauf wir gleich nochmal eingehen können. Aber was sind deine persönlichen Erfahrungen damit? Hast du welche gemacht?
Ja, sehr viele. Also es fing auch schon damit an, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da war ich mit Abstand die Jüngste. Ich war 24, 25 und nächst älterer Kollege war 43.
Also wow, da waren
18 Jahre einfach mal so Unterschied, ne, dazwischen. Und was ich immer sehr, sehr schade fand irgendwie, weil gerade kulturell bedingt, man wächst auch so mit Großeltern auf. Das habe ich mal als Kind so ein bisschen vermisst, ne? Mhm. Weil da hat meine Freundinnen immer, wir sind ja sehr ländlich, dörflich aufgewachsen, da ist auch die Kultur ein bisschen anders, als wenn du jetzt in Berlin oder Hamburg, München, dann hat man auch nicht so immer die Großeltern greifbarer Nähe. Aber bei mir im Umfeld war das tatsächlich der Fall. Und da hatte ich immer das Gefühl, ich bin benachteiligt, weil die immer Omis hatten, die den Kuchen gebacken haben. Und dann habe ich gesagt, ich will auch eine Omi haben.
Oh, das ist doof. Ja, verstehe ich.
Und da habe ich auch, für mich war das immer sehr, sehr wertvoll. Ja, und deswegen habe ich auch nie verstanden, ja, warum das so kulturell ganz anders ist, ne? Dass manche Leute irgendwie ihre Großeltern nur ein, zweimal im Jahr sehen. Meine Schwester ist auch Altenpflegerin und die sagt, das ist ganz traurig, ne? Dass die oftmals sehr selten besucht werden. Also, so traurig es sich anhört, aber es ist wirklich so Weihnachten ganz kurz vorbeigeschaut, dann Ostern ab und zu und dann, wenn sie versterben.
Ja. Das ist total lustig, dass du das sagst, weil du sprichst ja auch diese kulturelle Unterschiede im Prinzip an, ne? Und ich muss gestehen, ich bin ja weiße Deutsche, unschwer zu erkennen. Und ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich in diese Kreise gucke, also in deutsche Kreise gucke, und das sage ich auch immer wieder, weil ich halt auch diesen Vergleich kenne. Ich habe sehr viele Freunde mit Migrationshintergrund. Und beispielsweise mein bester Kumpel ist Portugiese. Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich kenne ihn, seitdem ich 5 bin. Und bei dem war das immer so, wenn ich zu ihm nach Hause gekommen bin, dann war das normal, dass ich mich sofort erstmal an den Tisch setzen musste und 5 Teller Mittag, Abendbrot, was auch immer die Mama gerade gekocht hat, essen musste und dabei sein durfte und sollte. Ja. Bei Deutschen wiederum ist es eher so, du kannst froh sein, wenn du in der Wohnung bleiben darfst. Eigentlich musst du das Haus verlassen, so, ne? Also, und deswegen, ich kann total verstehen, was du sagst.
Ja. Da hatte ich auch mal so ein Schlüsselerlebnis, das hat mich so irritiert. Da war ich wirklich zu Besuch bei Freundinnen und dann hieß es, wir essen gleich Mittag, setz dich doch daneben an die Couch und hier hast du einen Apfel.
Oh Gott.
Krass, ne?
Das ist fürchterlich.
Meine Mama ist ganz anders, die kommt dann, füttert die Leute, packt noch die Tupperware aus und
will
die Person mit andrehen. Also das war für mich so krass irgendwie, das war für mich irgendwie so irritierend, ne? Da habe ich schon gemerkt, du kommst von woanders her irgendwie.
Das ist ganz komisch. Aber für mich ist es auch skurril, ne? Das wollte ich damit signalisieren. Also, obwohl ich Deutsche bin, finde ich das total merkwürdig, weil am Ende des Tages ist es ja egal, wo wir herkommen. Das ist ja einfach so ein Thema von Gastfreundschaftlichkeit. Weißt du, was ich meine? Und da sollte ja eine Kultur eigentlich keine Rolle spielen. Also, wie absurd. Naja, du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt und behandelt das Thema Altersdiversität. Wie siehst du denn die Verbindung zwischen Altersdiversität und sozialer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft?
Oh, das ist ganz eng verknüpft. Mhm. Ja, also ich sag mal, wenn Menschen aufgrund des Alters, was ja für mich nur eine Zahl ist, ausgegrenzt werden oder nicht genügend Teilhabe an unserer Gesellschaft haben, dann haben wir da eine Ungleichbehandlung, ganz klar. Ich greife mal das Beispiel, wenn unsere Gesellschaft es einfach nicht schafft, erfahrene BürgerInnen in die Digitalisierung, neue Technologien mit einzubinden und sie sich dadurch ausgegrenzt fühlen. Es ist nicht nur beruflich, wir haben immer diese berufliche Perspektive, aber auch im Alltagsleben, ja, sämtliche Sachen, Behördengänge, wenn man einkaufen gehen möchte, das hat man ja ganz stark in der Pandemie gemerkt, ne? Also, wenn man irgendwie nicht in den Supermarkt gehen kann, wie bestelle ich online, wie komme ich damit zurecht? Und das ist ein ganz, ganz gewichtiger Anteil, ne? Weil wir denken sofort bei Ungleichbehandlung immer irgendwie an soziale Herkunft oder an Gender, aber dass das Alter auch so gravierend ist, ne? Überleg mal, wir haben so viele Themen, die wir gesellschaftlich angehen müssen, wie zum Beispiel Altersarmut.
Mm.
Ja, also das ist, ich sehe das immer häufiger, dass wirklich ältere Menschen irgendwie Flaschen sammeln gehen müssen. Ja. Oder schaut man sich einfach nur an, erstens sind die Pflegeplätze in den Altersheimen zu wenig. Ja. Zweitens, das kann sich fast kaum ein Mensch mehr leisten, ja. Mhm. Und dann auch natürlich die Frage, wie wird es uns gehen, unserer Generation? Ich vermute mal, du bist auch Generation Y, die Generation danach, Gen Z.
Ja, ja.
Was haben wir denn für Perspektiven in Zukunft? Also es ist ja heutzutage so, dass sich die nachfolgende Generation dann nicht mal ein Eigenheim leisten kann.
Ja.
Und teilweise in WGs noch mit Mitte 30 oder sowas, das wäre so bei unserer Elterngeneration dem Ausmaß nicht vorhanden gewesen.
Ja.
Auch die Arbeitsverträge, die man heutzutage bekommt, Kurzzeitarbeitsverträge, befristete Arbeitsverträge. Also es ist nicht mehr so gang und gäbe, dass man irgendwie so einen Vertrag bekommt, so unbefristet und kann eigentlich theoretisch bis zur Rente da bleiben. Klar, vorausgesetzt natürlich, man möchte das, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Einfach die Rahmenbedingungen einfach beim Namen zu nennen. Und also absolut, definitiv, da ist eine Verknüpfung zwischen Alter und sozialer Ungerechtigkeit.
Ja, ich finde vor allem auch, was du beschreibst, ne, das sind ja wirklich gravierende Herausforderungen unserer Zeit, ganz abgesehen davon, dass wir kaum noch Kinder bekommen. Also wo sind die jungen Menschen, die später unsere Rente zahlen werden? Weil das ist ja das, was immer vergessen wird, ne? Also es ist ja wirklich so. Also von daher total absurd. Wir haben in unserem Vorgespräch, hattest du so ein bisschen diese Werte Solidarität und Resilienz beziehungsweise auch die Wichtigkeit zu diesen Werten für dich nochmal herausgestellt. Das fand ich total spannend. Und ich habe mich gefragt, inwiefern können wir denn diese Werte besonders im generationsübergreifenden Arbeitsumfeld zu mehr, also Zusammenhalt und auch Verständnis führen und beitragen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde, die Voraussetzung, damit wir uns besser verstehen, besser zusammenarbeiten können, ist Empathie und Verständnis füreinander. Ja? Mhm. Und Solidarität, damit meine ich einfach auch, es ist nun mal so, dass wir eigentlich gleich ticken. Wir gucken immer nur auf die Unterschiede. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
Ja.
Aber der Unterschied ist einfach, was sind denn die Bedürfnisse, Erwartungen, die wir haben? Oder wie stellen wir uns unser Arbeitsleben, unsere Gesellschaft vor? Ja, in welchen Rahmenbedingungen habe ich den Eindruck, dass so Werte, die man hat, auch als Arbeitnehmender, wie Flexibilität, Diversity, Nachhaltigkeit, die haben verschiedene Ausprägungen. Was für den einen Flexibilität erfüllt wird durch zum Beispiel Hybrid Working oder Remote Working, wird beim anderen zum Beispiel Flexibilität der Arbeitszeiten gewährleistet. Ja? Was ich damit sagen will, das Endziel ist bei allen Generationen gleich, aber die Ausgestaltung ist unterschiedlich. Aber das ist völlig legitim, weil wir in verschiedenen Kontexten sozialisiert wurden. Ja. Und alle Veränderungen, die jetzt unsere Arbeitswelt betreffen, das ist ja nicht irgendwie einer Generation geschuldet. Das liegt unserem gesellschaftlichen und Wertewandel. Und wir entwickeln immer weiter. Ja, gerade Technologie, Digitalisierung, das sind ja Dinge, die uns einfach prägen, die wir nutzen möchten. Und wenn ich eine Generation bin, die die Arbeitswelt von morgen leben muss, dann ist es völlig legitim, dass ich auch mitgestalten möchte.
Ja,
unabhängig davon, was vorher gewesen war. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht wertschätze, was vorher gewesen ist. Aber ich lebe ja natürlich nach meinen Möglichkeiten. Und wir haben nun mal einen Arbeitnehmerinnenmarkt. Das heißt, du hast es richtig erkannt, demografischer Wandel lässt grüßen. Die junge Generation kann sich das aussuchen, wo sie arbeiten möchte.
Ja.
Und sie hat die Möglichkeit, Forderungen zu stellen. Unsere Elterngeneration wollten natürlich auch Work-Life-Balance, aber die hatten einfach nicht die Rahmenbedingungen, Möglichkeiten, das durchzusetzen. Mhm. Und hier wieder Solidarität. Dann freu dich doch für deine Kinder und Enkelkinder, wenn sie es jetzt können, und unterstütz sie dabei.
Ja, total. Amen. Sehr geil. Ja, wirklich. Ja, genau so ist es. Wie können wir denn aktiv dazu beitragen, dass wir beispielsweise auch im Arbeitskontext Vorurteile abbauen? Weil ich finde, Vorurteile oder auch diese unconscious biases, von denen wir immer sprechen, sind ja genau die Dinge, die dazu führen, dass wir Menschen in Schubladen setzen, die Schubladen zumachen, dass wir eben Vorurteile haben, obwohl wir sie nicht haben müssten. Und dass wir im Zweifel auch auseinanderdriften, statt irgendwie zusammenzufinden. Wie können wir das bedingen, dass wir dagegen wirken?
Ja, so meiner Meinung nach entstehen ja Vorurteile immer dann, wenn ich etwas nicht selber entweder nicht kenne und nicht erfahre oder keinen Bezug dazu habe.
Mhm.
Und das ist als Voraussetzung, muss geschaffen werden. Ja, das finde ich auch spannend, wenn es gibt ja auch solche und solche Eltern. Es gibt Eltern, die können ganz, ganz gut reflektieren, ne, wenn sie Kinder haben, wie sie sich damals gefühlt haben, welche Einstellungen sie hatten. Und es gibt dann manche, das ist wieder so weit von denen entfernt, weil sie vielleicht 60 sind, die wissen nicht mehr, wie es war, als sie 20 Jahre alt waren.
Ja.
Ja, und da ist wieder das Thema natürlich Empathie und auch selbstreflektiert zu sein. Ja, und es auch zuzulassen, den Zugang zu haben. Und es ist, finde ich, definitiv ein Unterschied, ob ich jetzt von meinen eigenen Kindern oder Enkelkindern spreche oder zum Beispiel im Arbeitskontext von anderen Generation spreche. Und da muss gewährleistet werden, dass ich überhaupt den Zugang dazu bekomme, in Austausch mit Personen gehe und im Idealfall, ich finde, Dialog reicht nicht aus, auch zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu befruchten und auszutauschen.
Ja.
Und ein gravierender Fehler, den ich für mich persönlich in unserer Gesellschaft sehe, wir senden, nur wir haben verlernt, Fragen zu stellen.
Ja, bin ich voll bei dir.
Also
ich finde, nee, bitte.
Nee, also das ist meiner Meinung nach sämtliche Probleme, die wir haben in der Gesellschaft, sind durch Kommunikationsmissverständnisse begründet.
Ja.
Und Konflikte, das ist das Gleiche, Konflikte gründen auf Kommunikationsmissverständnissen. Ein Missverständnis in der Kommunikation kann auch vorliegen, wenn ich gar nicht spreche mit einer Person.
Ja.
Und einfach total. Von bestimmten Tatsachen ausgehe. Deswegen sage ich immer, miteinander statt übereinander reden.
Ja. Ich finde, weißt du, was ich spannend finde? Was ich gerade wahrnehme jetzt in den ersten Fragen und Minuten schon, dass du ultra, also natürlich selber ultra reflektiert bist, aber vor allem auch sehr positiv auf das Ganze blickst, ne? Mhm. Und das, obwohl du ja mit Sicherheit auch selber, und hast ja auch schon gerade zu Beginn beschrieben, Diskriminierung ausgesetzt warst oder eben Sachen erfahren hast, wo du selber gedacht hast, wow, das ist echt heavy. Was würdest du denn Menschen raten, die das nicht hinbekommen, die diesen Switch von ich habe selber irgendwie eine Diskriminierung oder ähnliches erfahren und bin jetzt immer böse. Ich will immer irgendwie ärgern und mich regt das alles auf und ich kann nichts Positives dem Ganzen abgewinnen. Was ist der Rat, den du geben würdest, um da die Balance zu finden? Weil wir wissen ja, wenn wir irgendwie immer im Negativen verharren, dann tun wir uns damit selber keinen Gefallen, so, ne?
Absolut. Ja, also das ist auch so mein Eckpfeiler im Leben. Ich hasse dieses Gefühl, mich schlecht zu fühlen.
Ja.
Ich hasse dieses Gefühl, mich meiner Energie beraubt zu fühlen.
Geil.
Ich hasse das Gefühl, negativ zu sein.
Ja.
Und ich bin so, ich tue alles dafür, um diese negativen Gefühle, Empfindungen loszuwerden. Und das funktioniert nur, wenn man sich auf das Positive einlässt. Man muss es auch wollen. Das fängt auch so bei wirklich Kleinigkeiten, Banalitäten an. Das erlebe ich oft, ja. Also wenn zum Beispiel bekannte Freunde von mir, es geht denen schlecht und man versucht, die da wieder rauszuholen, aber die wollen irgendwie nicht. So, angeblich willst du da gar nicht raus. Also du musst innerlich für dich bereit sein, da rauskommen zu wollen. Ja. Manche schaffen es durch sich selbst, durch eigenen Antrieb oder brauchen Leute von außen und manche wollen es gar nicht. Es gibt nur die drei Optionen. Da musst du für dich entscheiden, zu welcher Kategorie Mensch möchtest du gehören. Aber so oder so, es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Also je nachdem, was für ein Problem das natürlich ist. Ja, aber überleg für dich selber, was würde mir jetzt an der Stelle gut tun?
Ja, sehr guter Impuls. Ja.
Für den einen ist es ein schönes Buch lesen, für den einen ist es was Tolles zu essen, für den anderen ist es einfach mal in die Natur zu gehen. Also wirklich, schreib dir eine Liste auf, welche Maßnahmen kann ich jetzt ergreifen, damit es mir in dem Moment besser geht. Und wenn du das Thema Diskriminierung angesprochen hast, ja, das ist ja so genauso wie, ich habe Böses erfahren in meinen Kindern, deswegen tue ich auch anderen Böses an.
Ja, ganz schlimm.
Aber so funktioniert das nicht. Eher im Gegenteil, versuch doch zu denken, hey, mir ging es vielleicht nicht so gut, aber ich habe daraus gelernt, was kann ich anderen mitgeben, damit sie nicht genau den harten, steinigen Weg gehen müssen, wie ich es getan habe.
Ja, super.
So ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, da kommen wir auch wieder zum Thema Solidarität. Ja. Man muss auch nicht, wir hatten auch ein Vorgespräch, wie du zum Beispiel, du bist eine deutsche, weiße Frau, du musst ja nicht immer betroffen sein. Ja, ich sage auch immer so, toi, 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 I never know, aber jetzt momentan bin ich körperlich gesund, ich habe normale Beine, kann mich bewegen, aber nur weil ich nicht im Rollstuhl sitze, kann ich nicht sagen, ich weiß ja nicht, wie das ist. Ja, also ist es mir egal.
Ja.
Und da hört für mich der Spaß sozusagen auf, weil wir haben eine gewisse soziale Verantwortung, dass ich mir, egal in welcher Position bin, darüber Gedanken machen muss, weil sonst bin ich nicht inklusiv.
Ja, nee, und ich finde sogar gerade dann habe ich die Verantwortung, also wenn ich gesund bin und wenn es mir gut geht, weil wenn du eben nicht in dieser Position bist, dann hast du im Zweifel nicht mal die Kapazitäten dafür, weil du halt dafür sorgen musst, dass du irgendwie das Dach über dem Kopf finanzieren kannst oder dass du mit deinem Rollstuhl überall reinkommst oder ich weiß es nicht, ne? Also da hast du einfach andere Sorgen. Total richtig, finde ich ein super Appell. Ich würde ganz gerne mal so den Topic Change jetzt machen. Ich würde ganz gerne mit dir auch nochmal über Corporate Influencing sprechen, weil ich das gerade jetzt in den letzten Wochen echt total spannend fand, so zu beobachten. Da hat sich ja auch einiges getan. Welche Kriterien würdest du denn empfehlen für Unternehmen, die sowas anstreben, die sagen, hey, wir wollen jetzt bei uns auch so einen Corporate Influencer oder eine Corporate Influencerin etablieren, um dieses ganze Verfahren auch fair zu gestalten? Also um dafür zu sorgen, dass auch hier Inklusivität berücksichtigt wird, Vielfalt berücksichtigt wird, und ja, man nicht diskriminierend agiert, in keinster Art und Weise.
Also absolut, solche Programme oder Initiativen, die stehen und fallen mit der richtigen Auswahl der Corporate Influencer. Angenommen, das war ja so ein Trugschluss noch vor ein paar Jahren, die müssen ja immer jung, Social Media affin sein und das ist ja null repräsentativ für die Belegschaft, auch nicht in beide Richtungen. Einmal für die interne Perspektive und für die externe Perspektive in Richtung Kundinnen. Und da sag ich ganz klar, Diversity rules. in jeglicher Form. Das fängt an bei Geschlecht, bei Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, verschiedene Fachbereiche, verschiedene Lebensphasen, verschiedene Familienkonstellationen. Weil ich sehe Corporate Influencer mehr als nur irgendwelche Mitarbeitenden, die sagen, wie toll das Unternehmen ist, ja, und im Idealfall auch noch die Produkte und Dienstleistungen bewerben, da kommt wirklich auch das Thema soziale Verantwortung zu tragen.
Mhm.
Ja, und das wird häufig unterschätzt. Es trägt ja auch zur Mitarbeitendenbindung ein.
Ja.
Weil ich denke auch, das ist auch ein adäquates Mittel, dem Fachkräftemangel entgegenzukommen. Ja. Alle Unternehmen, die machen sich Gedanken, oh, wie kann ich mich aufhübschen, attraktiv machen, damit irgendwelche Mitarbeiter, die vielleicht nie bei mir arbeiten werden, vielleicht sich auch nie bei mir wohlfühlen werden, sich bei mir bewerben, aber einfach mal den Mitarbeitern die Frage stellen, warum arbeitet ihr denn gerne für uns, die schon länger da sind? Was können wir tun, damit ihr bleibt? Aber die Frage wird nie gestellt. Ja. Weil die sind doch richtig wichtig, weil seht doch zu, dass die da bleiben und im Idealfall noch weitere Leute mit in das Unternehmen einziehen. Das ist die einfachste, effektivste und gerechteste Methode, die man da fahren kann.
Ja. Und spannend daran finde ich aber, was du gerade beschreibst, ne, dass nur, wenn man eben gewährleistet, dass man auch die Vielfältigkeit berücksichtigt und genau die Arbeitsgesellschaft quasi abbildet in der Realität, die auch im Unternehmen stattfindet, kannst du natürlich auch entsprechend die neuen Arbeitskräfte anziehen, die du anziehen möchtest. Was ich jetzt aber beobachte ist, und vielleicht liege ich da falsch, vielleicht kannst du das korrigieren, ist, dass ich überwiegend, wenn ich mir so Corporate Influencing angucke, dann sehe ich überwiegend weiße Menschen. Und damit wäre ja schon mal eigentlich nicht das abgebildet, was in der Realität existiert. Bedeutet, wie oder wie lange ist denn der Weg noch, bis wir an den Punkt kommen, wo wir sagen können, Corporate Influencing ist heute gerecht und vielfältig und antidiskriminierend?
Ui, also wenn die Leute da draußen mit uns arbeiten, kann das natürlich nicht passieren. Ja. Aber wir legen natürlich Wert drauf. Ja. Man muss auch dafür sensibel sein, ja, und drauf achten, letzten Endes. Und da muss man von vornherein auch schon die Selektionskriterien definieren. Ich will mal ein Beispiel geben. Es gibt auch Unternehmen, die sagen einfach, jeder, der möchte, meldet sich.
Mhm.
Kann natürlich auch sein, dass sich dann wenig Menschen mit Migrationshintergrund melden. Okay. Da muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das so? Nicht nur einfach sagen, ja, es haben sich ja nicht so genügend, aber warum nicht? Fühlen die sich nicht zum Unternehmen zugehörig? Oder haben die den Eindruck irgendwie, dass es nicht erwünscht ist, dass sie das Unternehmen repräsentieren?
Ja.
Ich will dir mal ein Beispiel aus meiner Berufspraxis nennen, dass viele auch mal so, ach, ich merke, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Ich merke das, ich passe irgendwie nicht rein. Ich fühle mich manchmal ausgegrenzt, weil ich nicht deutsch bin. Das ist so deutsch geprägt, Unternehmenskultur so deutsch geprägt. Vielleicht ist es das ein Grund, dass man sich Gedanken machen müsste, weil es ist ja oftmals so, gerade große internationale Firmen, es mangelt ja nicht an Menschen mit Integrationshintergrund. Nee. Dann würde ich mir echt die Frage stellen, warum melden die sich nicht für so ein Programm? Ja, weil selbst wenn wir Selektionskriterien definieren und so eine Art Ausschreibung fahren, merken wir auch, dass sich dann weniger bewerben, aber wir gucken dann trotzdem, was können wir tun, damit sich mehr bewerben. Ja, es hört sich banal an, aber es gibt ja auch gerade Bewerbungen, sehe ich oft im öffentlichen Sektor oder im wissenschaftlichen Bereich, dass da explizit unten steht bei der Stellenbeschreibung, Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund, körperliche Beeinträchtigungen sind ausdrücklich erwünscht. Vielleicht brauchst du sowas auch. I don't know.
Ja.
Aber so einfach überlegen, was kann man tun und nicht einfach sagen, ist halt so.
Ja. Sag mal, und unterstützt ihr Unternehmen eigentlich auch im Hinblick auf Hass im Netz? Ich habe nämlich tatsächlich gerade vor ein paar Tagen eine ultra interessante Studie zum Thema Hass im Netz gelesen.
Ja.
Und da ist drin vorgegangen, dass wohl um die, ich glaube, 30% der Menschen mit Migrationshintergrund eher davor zurückschrecken, im Netz ihre politische Meinung zu diskutieren, weil sie Angst davor haben. Und ebenso auch junge Frauen, was ich total krass fand und was wieder genau in diese Kerbe schlägt, die wir hier ja auch diskutieren. Bedeutet, wenn ihr Corporate Influencer in Unternehmen etabliert, achtet ihr dann auch darauf, dass die unterstützt werden, dass die beispielsweise HateAid oder keine Ahnung wen an der Seite haben, die das supporten, oder ist das gar nicht eure Aufgabe?
Doch, das ist doch Krisen- und Kommunikationsmanagement. Ne? Also wir sind jetzt keine Experten dafür, aber wir sensibilisieren dafür, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter darauf vorbereiten müssen, ne? Und auch welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn sowas mal eintritt. Und das ist völlig legitim. Du hast ja diese Gruppen genannt, die besonders Hate fürchten müssen oder davor Angst haben. Das ist einfach, auch Studien beweisen das. Es ist einfach so, wir beide, wir können die gleiche politische Meinung haben. Wenn wir die äußern, ich werde stärker attackiert ja. von Opponenten als du.
Ja,
und safe. Da werden Leute auch sehr schnell, wie gesagt, primitiv. Mm. Ja, dass die dann nicht mehr auf sachlicher Ebene diskutieren, wenn denen irgendwann die Argumente ausfallen, dass sie dann ganz schnell auf meine Herkunft oder mein Geschlecht oder sowas, das, so tickt der Mensch, leider, also manche Menschen. Mm. Oder hat man eigentlich auch nochmal bewusst Angst vor Trollen? Ja, also ich merke das auch. Also ich war früher auf LinkedIn schon ein bisschen, sag ich nicht, offener, defensiver oder wie auch immer man das nennen muss, ne? Vielleicht ein bisschen frecher und habe mehr Tacheles gesprochen. Mittlerweile weniger, weiß ich nicht, vielleicht weil ich älter werde, keine Ahnung. Nein, aber das ist so wirklich. Also sobald du was äußerst, dann hast du direkt ganz viele, auch teilweise Trolle und wirklich Leute, die aggressiv darauf reagieren. Ne? Ich habe das mal auf einer Plattform erlebt. Das war so ein Format, wo man wirklich so zwei konträre Meinungen gegenübergestellt hatte. Und da habe ich die Aussage getätigt, dass ich finde, dass Marketing die Pflicht hat, Stereotype und Vorurteile aufzubrechen.
Ja, 100%.
So. Da haben mich Leute attackiert. Wer bist du eigentlich, dass du das erlaubst? Dann wurde auf mein Äußeres gesetzt und solche anheinen Sachen. Und und habe dann halt Beispiele angeführt, wo ich das oft erlebe, dass halt Marketing und Werbung nicht inklusiv ist, ja Gegenteil, sogar noch Stereotype und Rollenbilder. Und dann kam auch so eine Bemerkung, ja, Werbung, Marketing darf ja alles und da muss man nicht so ernst nehmen. Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da fängst du ja schon an, ne? Aber da werden halt so Bilder geprägt, mit denen wir aufwachsen. Und hier wieder, wenn ich etwas nicht kenne, keine Berührungspunkte damit habe, dann entstehen einfach Vorurteile, weil dann glaube ich, das, was ich sehe, dieses Stereotyp, dieses Bild, das ist so.
Ja. Ey, und vor allem, ich finde auch immer geil, das sind doch immer Leute, die sowas sagen, die selber nie diskriminiert wurden, die diese Probleme einfach nicht jeden Tag leben. Ja.
Nee, aber das sind dann Leute, die haben einen besten Freund, der hat einen Cousin und dessen Vetter, Großvater, der hatte damit keine Probleme.
Genau.
Nicht passiert, der hätte das mit Humor genommen.
Mhm. Ja, ich finde das auf jeden Fall hochgradig besorgniserregend, umso schöner zu hören, dass ihr da eine Lösung für habt und dass ihr genau wisst, wie ihr das irgendwie angeht, weil das ist meiner Meinung nach Demokratie gefährdend, sowas, logischerweise, weil wenn immer mehr Menschen sich zurückziehen und sich nicht mehr trauen, ihre Meinung auszusprechen, dann ist es gefährlich und da müssen wir auf jeden Fall entgegenwirken. Mhm. Somit bin ich froh, dass ihr da auf jeden Fall wisst, wie ihr damit umgeht, weil genauso sollte das auch gemacht werden.
Mhm.
Liebe Irene, wir sind jetzt fast am Ende und am Ende stelle ich immer noch, geflogen.
Ich bin erst warm gelaufen.
Ja, genau. Nee, aber um ehrlich zu sein, ist das hier eine perfekte Zeit. Ich habe nämlich mal eine Umfrage gemacht, die haben, glaube ich, bis zu 300 Leute, was im Vergleich zu dem, was du für Umfragen wahrscheinlich hier für Likes kriegst, wenig ist, aber das war echt relativ viel für mich und um die 300 Leute haben das beantwortet und gesagt, dass sie Podcast-Folgen zwischen 20 und 30 Minuten am besten finden. Und ich versuche mich jetzt immer so in etwa daran zu richten und ich merke das in meinem eigenen Hörverhalten auch, dass ich ab 40, 50, 60 Minuten schalte ich irgendwann ab. Das ist dann irgendwann, ist einfach zu viel, ne?
Mhm.
Und außerdem hast du die Sachen ja schon so gut auf den Punkt gebracht. deswegen, alles super. Ich würde dir gerne noch eine Frage von meiner letzten Gästin stellen. Das mache ich immer so. Mhm. Die kennst du nicht. Und sie schreibt, was ist dein größter Traum, eines Tages erleben zu wollen, um damit auch Veränderung zu bewirken?
Wow, das ist aber eine sehr huge Frage.
Ja, voll.
Um Veränderung zu erfahren?
Nee, zu bewirken. Um damit, also was möchtest du mal irgendwie lernen oder erleben können oder dürfen, um damit eine Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken?
Wow. Gute Frage. Ja, ich würde wirklich mal erleben, dass das Alter tatsächlich keine Rolle spielt.
Yes.
Ja?
Fühl
also
ich.
Das, ja, also wirklich, also so, ne, wo du sagst, ne, auch durch das Buch und was wir da halt gemacht haben. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass es irgendwie so einen Joint Generations Tag gibt und alle mit einem T-Shirt rumlaufen, wo steht Hashtag, du bist mehr als eine Zahl und das auch zelebrieren und feiern.
Geil.
Und jung und alt zusammen einfach Party machen.
Sehr, sehr cool. Und wenn du, also jeder Mensch hat ja auf irgendeine Art und Weise vermutlich Privilegien. Wenn du jetzt Privilegien hast und die aufgeben müsstest, welche wären das?
Das hört sich, das ist spannend, ne? Ich hoffe, dass die Leute das draußen verstehen und ansatzweise greifen dürfen. Ich merke auch so im Laufe meines Lebens, wenn ich mich mit Leuten unterhalte etc., und das wird mir immer stärker bewusst, ne, dass es vermeintlich eine Stärke ist, weil ich oft gefragt werde, wie schaffst du es immer so optimistisch zu sein, nicht aufzugeben und dieses alles andere. Also wenn ich das Leuten schenken würde, dass sie einfach dieses Mindset, was ich einfach auch habe, dieses Fearless, kann unbekümmert sein und einfach immer wieder aufzustehen und trotzdem irgendwie happy zu sein, trotz aller Widrigkeiten. Und ich will halt auch mal Menschen helfen, weil die fragen mich auch immer so, hast du eine Methode, hast du eine Strategie? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Und das ist, denke ich, auch ein starkes Privileg von mir, das einfach so von innen kommt. Mhm. Und das würde ich gerne irgendwie anderen Menschen auch einfach mitgeben.
Oh, wollen. Das berührt mich
und
sehr.
Und dann würde ich gerne aufgeben für mehr Menschen, damit sie es auch haben.
Ja, ja. Ach, das ist schön. Irene, vielen lieben Dank. Ich weiß es so zu schätzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich fand das Gespräch wunderbar und ich finde das, was du mit deinem Unternehmen, aber auch als, ja, selber ja als Influencerin, ich meine, du bist ja selber auch eine Person, eine Persönlichkeit, erreichst und bewirkst, finde ich wirklich herausragend und ich wünschte, dass es noch mehr Leute geben würde, die sich eben für diese Themen einsetzen, so wie du es tust. Vielen Dank.
Dankeschön, dir auch. Also ich finde deine Arbeit grandios und dein Mindset, dein Podcast und dich sowieso als tollen Menschen.
Dankeschön, Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.